Tobi, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Und das gleich Verstärkung mitgebracht. Erste Frage an dich, wie typisch in unserem Podcast. Tobi, Stulle oder Brot?
Stulle.
Warum? Erzähl.
Na, weil Brot ja langweilig ist. Ich finde das irgendwie, also mit Brot verbindet man auch so ein altes Ding mit Graubrot und irgendwie so ein Stückchen Käse drauf. Aber Stulle ist doch geil. Irgendwas so richtig, eine richtig gute Stulle. Stulle.
Wie sagt man da, wo du herkommst? Auch Stulle?
Nee, ich komme ja aus Hamburg tatsächlich. Da sagt man das gar nicht, glaube ich, so richtig. Weder Stulle noch Brot, sondern was sagt man denn da? Fisch, ja.
Fischbrötchen.
Genau. Eigentlich sagt man Fischbrötchen.
Jenny, sag mal, warum ist Tobi heute bei uns?
Ja, Tobi ist ja Bereichsleiter Kulturwandel 4.0 bei der Otto Group Holding und ich finde es unglaublich mutig von ihm, denn er hat dazu ausgerufen, diesen Kulturwandel zu starten, obwohl man nicht abschätzen konnte, was am Ende das überhaupt bedeutet. Was wird das für die Mitarbeitenden, fürs Unternehmen, für den Konzern? Welche ökonomischen Kosten des Nichtstuns werden künftig überhaupt, werden die höher sein, werden die geringer sein? Was wird überhaupt passieren mit diesen echten Veränderungen? Wird es überhaupt echte Veränderungen geben? Und wir sind sehr, sehr gespannt und ich freue mich, dass er heute hier ist und uns ein bisschen erzählt, was hat es eigentlich gebracht mit diesem Kulturwandel vor etwa ungefähr 5 Jahren und was hat vielleicht die Fehlerkultur auch damit zu tun oder kürzere Entscheidungswege. Wir sind sehr gespannt und ich freue mich, dass wir ihn heute zu Gast haben hier im Studio und Brot Live-Mitschnitt.
So, Tobi, fangen wir gleich mal richtig mit hartem Tobak an. Ne? Also Kultur ist ja so ein mega schwammiger Begriff und ich habe das ja auch viel erlebt in meiner Konzerthistorie. Das war so ein Ding, das wollte man nie jemand anfassen oder wenn, dann war sie schon immer saugut. Die Kultur war immer super. Was verstehst denn du denn im Thema Kultur eigentlich oder wie habt ihr das für euch definiert?
Na, wir haben das gar nicht so richtig definiert tatsächlich, sondern wir haben eher das hingenommen, dass sie immer da ist und dass es die Frage ist, ob man die gestalten möchte oder nicht. Ne? Also ich für mich N gleich 1 sage immer, Kultur ist für mich alles das, was man erlebt hat, was die Erfahrungen sind, die Eindrücke, die Gespräche, die man über Zeit geführt hat und noch viel wichtiger, aber eigentlich auch die Mythen einer Organisation, also das, was dir Leute über die Organisation erzählen. Ne? Und das ist eigentlich das Spannende, weil da ganz, ganz wesentliche Narrative ja geschrieben werden. Ne? Guck mal, wenn wir beide jetzt einen Termin hätten und wir kennen uns noch nicht und ich gehe zu Janine und sage, ey, sag mal, wie tickt denn der Sven? Dann wird sie sagen, oh, das ist total der Spacko hier, der ist mega mies und total gemein. Dann prägt sie sofort meinen Termin und primet mich total.
Sagst du, der Konzerni.
Der Konzerni, ja, guck mal. Und genauso ist es dann andersrum, wenn du sagen willst, der ist super locker und ist alles total easy und geh mal hin und sprich mal mit dem. Und damit hast du direkt Einfluss. Und ich glaube, gerade diese Mythen, dieses Unausgesprochene, das ist das, was, glaube ich, noch viel kulturprägender ist als das, was man real erlebt. Aber deswegen ist es für mich eigentlich genau das, was eben nicht sichtbar ist, der Schatten. So würde ich es im Zweifel beschreiben, der Schatten einer Organisation.
Erstmal nochmal bitte ein bisschen bei Adam und Eva. Wie bist du zu Otto gekommen? Und ich meine, wenn du jetzt zurückblickst, hättest du gedacht, dass du heute da bist, wo du heute bist? Erzähl doch mal.
Nein, mir natürlich nicht. Also ich bin in Hamburg geboren, habe dann ein bisschen studiert und dann habe ich angefangen zu arbeiten in der Arcandor. Wer das noch kennt, das war die Holding über Karstadt, Quelle und wie war denn hier Thomas Cook. So, die sind ja mittlerweile irgendwie, haben alle die Grätsche gemacht und ich habe dann auch relativ schnell tatsächlich für Insolvenzverwalter da gearbeitet, weil das eben nicht so geschäftlich so gut lief und wollte dann gerne wieder nach Hamburg und habe dann tatsächlich die Chance gehabt, in die Otto Group zu wechseln und habe da dann aber auch lange überlegt, ob ich das mache. Und ich sage das auch ganz ehrlich, weil ich tatsächlich ja in der Arcandor gerade das Geschäftsmodell Quelle an die Wand genagelt habe oder mit an die Wand genagelt habe und sich natürlich schon fragen muss, ob man Lust hat, in der gleichen Branche, in dem gleichen Geschäftsmodell sich irgendwie zu bewegen. Und was mich tatsächlich dahin gebracht hat, waren die Menschen, weil die so professionell waren und auch so viel Sicht damals schon hatten, dass sie gesagt haben, wir müssen hier wahnsinnig viel transformieren und hast du nicht Lust, Teil dieser Transformation zu sein? Und das hat mich eigentlich gelockt und ich bin auch ein klassischer Stratege, Inhouse-Consultant in die Otto Group Konzernstrategie dann gegangen und habe in der Rolle auch so die klassische Konzernkarriere gemacht und bin eher durch Zufall in dieses Thema Kultur gestolpert, weil wir über ein strategisches Projekt gemerkt haben, dass wir sehr viel stärker auf die Mitarbeiter und Organisationen gucken müssen, um die Herausforderung der Digitalisierung zu lösen. Und das ist dann, deswegen im Leben nicht. Ich hätte dir harten Vogel gezeigt, wenn du mir vor 5 Jahren gesagt hättest, ich mache hier irgendwann mal Kulturkram. Also zähl mal nicht.
Erzähl mal, was war denn dein größter Kulturschock bisher im Leben? Kann ja auch außerhalb von Otto, von der Otto Group gewesen sein, aber vielleicht in der Karriere.
Ach, da gibt es ganz viele. Also ich habe, und dafür bin ich auch zu lange sozusagen im Business, in Anführungsstrichen, als dass ich nicht alles irgendwie gehabt hätte von irgendwie also wirklich irgendwelchen cholerischen Geschäftsführern bis hin zu die klassischen Weihnachtsfeier-Rummachereien, die man da irgendwie sieht. Und man sich, also, und das ist tatsächlich dann mal mein Referenzrahmen, sich selber mal so ein bisschen fragt, wenn so, oh, wie ist denn das so mit meinen eigenen Werten und geht das eigentlich so mit meiner Sicht auf die Menschen eigentlich mit oder passt das nicht? So, und das ist das, wo ich dann, glaube ich, so alle Schocks dieser der klassischen Management-Karriere irgendwie gesehen habe, ohne dass ich jetzt benennen wollen würde, wo genau was passiert ist.
Krass. So, nochmal zurück zum Kulturwandel. Ne? Das ist ja irgendwie dein Aushängeschild, Kulturwandel 4.0 bei der Otto Group. Machst du jetzt ganz, ganz lange und du darfst auch, glaube ich, da ganz viel gestalten und mitmachen. Das ist super. Sag mal, warum habt ihr euch dem Thema Kulturwandel angenommen? Also wenn man mal so guckt, digitale Transformation rennt ja gerade über alle Branchen hinweg und gerade in eurer Branche ist ja super spannend, was ich gerade gesagt habe, Quelle hast du praktisch mit abgewickelt. Neckermann als der andere große Konkurrent Mitte der 90er ist jetzt irgendwie auch nur noch als Markenlabel innerhalb der Otto Group vorhanden. Die hat es alle erwischt und euch gibt es heute noch. Ja? Und also was ist passiert und was hat das Thema Kultur damit zu tun, denke ich?
Ja, ich glaube, das Erste ist, dass man anerkennen muss, dass die Otto Group in Summe ja sehr viel richtig gemacht hat, sonst wären sie gar nicht mehr da. Ne? Und das, was du beschreibst, ist ja kein deutsches Phänomen, sondern du kannst weltweit hingucken. Es gibt auf der ganzen Welt, auf diesem ganzen großen Planeten, nicht eine einzige alte Katalogfirma, die es in den Skalen geschafft hat, in die E-Commerce zu kommen. Die sind alle global weg. Natürlich gibt es noch so ein paar kleinere Randerscheinungen, was ich weiß, so Klingelversand oder Verbodee oder sowas. Das sind aber alles so Mini-Buden im Vergleich. Das heißt, die haben schon sehr viel richtig gemacht. Und ich glaube, das ist das, was ich auch erlebe, wenn ich mit Firmen unterhalte, die nicht zur Otto Group gehören, wenn man über Digitalität spricht. Du versuchst im ersten Schritt, Digitalität über Strategien zu begreifen. Ne? Das haben wir in der Otto Group auch gemacht, auch in der Rolle, in der ich war, haben uns auch so hingesetzt und überlegt, was sind eigentlich die Wetten, die wir platzieren, damit dieser Konzern fit wird für eine digitale Welt. Und das haben wir so zwischen 2011 und 2015 gemacht. Da könnte ich 7 Stunden drüber reden, kürze ich aber ab. Wir haben 4 große Wetten platziert und haben dann 2015 gemerkt, dass es nicht reicht. Es ist ganz schlicht gewesen, es hat nicht gereicht. Und warum hat es nicht gereicht? Auch das kann man an einem ganz einfachen Beispiel machen. Ne? Wenn man sich jetzt zum Beispiel Otto anguckt, also Otto als Firma anguckt, dann haben die 70 Jahre lang Katalog gemacht. Katalog machen wir nicht mehr, weil wir das nicht mehr wollen, sondern weil ihr das Ding nicht mehr benutzt. Wir sind Weltmeister im Kataloge machen. Ihr findet das scheiße, ihr guckt da nicht rein, ihr bestellt da, deswegen machen wir das nicht. Jetzt haben wir in der Otto Glück gehabt, und ich meine das ernsthaft mit Glück, dass wir früh genug erkannt haben, das nächste Ding könnte E-Commerce sein. Seit 1995 gibt es www.otto.de. Ganz ehrlich, die allerwenigsten Menschen kaufen heute bei www.otto.de ein, weil ihr alle keine alte Kiste mehr im Wohnzimmer stehen habt, wo ihr eine Viertelstunde das Ding hochfahrt, dann irgendwie in so einem staubigen Windows 95 irgendeinen Netscape-Browser aufmacht und da www.otto.de eintippt. Wenn ihr überhaupt im E-Commerce, in dem klassischen PC-E-Commerce noch unterwegs sein, dann weil ihr arbeitet und irgendwie einen Tab aufmacht. So. Das Allermeiste findet statt auf einem Mobile-Device. Handy oder auch irgendein Pad, also iPad oder ein Tablet. Das ist im Moment das Thema. Macht Otto, Glück gehabt, früh genug erkannt, seit ein bisschen mehr als 10 Jahren. Auch der Commerce, der Mobile-Commerce hat sich wahnsinnig verändert, weil der Teil mittlerweile wirklich in den Apps stattfindet. Also wieder technologische Transformation, ja? Weil eine native App was anderes ist, als ein www.otto.de auf dem Handy einzutippen. Das ist das, wo Musik spielt. Der Kanal ist 5 Jahre alt. Was machen wir jetzt im Moment? Conversational Commerce nennt sich das, alles was Sprache ist, ne? Weil Sprache das einfachste Interface ist, um zu interagieren. Ihr könnt heute schon sagen, hey Google, sprich mit Otto, dann könnt ihr mit Otto mit dem Ding was kaufen oder fragen, wo eure Bestellungen sind. So, machen wir seit bummelig 2 Jahren. Wenn du dir die Kurve anguckst, 70 Jahre Katalog, 25 Jahre E-Commerce, 10 Jahre Mobile Commerce, davon 5 Jahre native App, 2 Jahre dann Conversional Commerce, dann ist das unsere Realität. Und das ist unsere fucking Realität. Das ist nicht Nokia ist tot, das ist nicht irgendwie, oh, Kodak ist aber irgendwie oder Airbnb ist aber jetzt irgendwie auch gemeint zu uns und so. Das sind wir. Und wenn wir gucken wollen, dass wir nicht aus der Kurve fallen, und das wollen wir, müssen wir 2 Sachen machen. Das erste ist, wir müssen immer noch weiterhin versuchen, Dinge zu antizipieren, also zu gucken, was passiert denn da. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns das gelingt, wird nur immer geringer, weil du eben in der Kurve dich bewegst. Und wenn das so ist, musst du was anderes machen. Du musst überlegen, wie baue ich eigentlich eine Organisation, die mit allem umgehen kann, was dir begegnet. Und dann bist du genau in dem Kernthema von Kulturwandel, nämlich in den Themen, wie schaffe ich eigentlich auf der Ebene der Beziehungsqualität ein Miteinander. Otto Group, 130 Firmen, 30 Zwischenholdings, 3 Industrien, 4 Kontinente, 54.000 Mitarbeiter, riesig. Also wie schaffen wir das, die Buntheit, die Vielfalt des Konzerns nutzbar zu machen? Dann bist du in den Themen Kooperation, dann bist du in den Themen Kollaboration, dann bist du in co-kreativen Prozessen, Zusammenarbeit. Das zweite ist, wie organisierst du denn den ganzen Kram? Was sind Organisationsmodelle? Welche KPIs guckst du dir an? Welche Strukturen brauchst du? Wer entscheidet überhaupt, welche Projekte wir machen? Wer budgetiert die? Welche Leute darauf arbeiten? Lalalala. Und das ist Kulturwandel. Das heißt, wir glauben, dass du neben den strategischen Herausforderungen, neben den prozessualen und den technologischen eben auch gucken musst, dass die Mitarbeitenden in die Lage versetzt werden, entlang ihrer Potenziale, entlang ihrer Stärken sich so einzubringen, dass wir die Probleme der Digitalisierung gemeistert bekommen.
Das klingt ja jetzt, so schön, gerade der letzte Teil, so schön einfach, ja, wie du das erzählst. Und ich glaube, das ist für viele auch so eine Idealvorstellung, was sie so darunter verstehen, so ein modernes Unternehmen. Ist garantiert noch nicht so einfach bei euch, oder? Also was, nee. Ist denn so, was waren so die größten so Cliffhanger und Schwierigkeiten auf dem Weg?
Ja, das erste Mal, also es ist überhaupt nicht einfach. Wenn es einfach wäre, würden es ja alle machen. Das ist immer das, wenn es einfach wäre, würden es alle tun. Es ist bescheuert. Deswegen ist es ja so, dass es kaum einer macht. Nur der Hebel ist so wahnsinnig groß, ne? Also du kriegst bestimmte Sachen gar nicht mehr anders gehebelt, außer du gehst, also glaube ich, tatsächlich fest dran, so einen Weg. Und vergiss nicht, alles, was ich euch erzähle, sind die 10%, die klappen. Das, ihr guckt gerade auf die kumulierten 10% über Zeit, die funktioniert haben. 90% klappen nicht. So. Und das Allermeiste funktioniert nicht. Das muss man sich nur vergegenwärtigen, weil man sonst immer irgendwie denkt, oh crazy, das war ja alles immer so, der Stratege sitzt dort, erzählt er hier seinen Masterplan und dann ist alles toll. Das ist nicht der Fall. Am Ende ist es eher ein bisschen platt gesagt, wir schießen mit der Schrotflinte in den Wald und gucken, welches Tier darunter fällt und das nehmen wir dann irgendwie mit. So, also wir sind relativ breit und wissen auch häufig gar nicht, ob das, was wir machen, überhaupt von Erfolg gekrönt ist. Und auch die Themen, die wir heute bearbeiten, werden genauso mindestens zu 30 oder nur zu 30 oder 20% aufgehen und das Allermeiste wird nicht klappen. So, und das ist aber wichtig, um das vorwegzunehmen. Es ist also überhaupt nicht einfach. Es ist die ganze Zeit irgendwie so ein Uphill-Battle. Und jetzt fragst du nach dem, warum ging es überhaupt los? Weil wir relativ schnell gemerkt haben, dass wir mit dem, was wir gut können und was uns so weit gebracht hat, nämlich die einzigen zu sein auf diesem Planeten, die irgendwie noch existieren, dass das nicht reichen wird. Das ist total schlau zu sagen, es war super toll, was wir gemacht haben, können wir uns alle auf die Schulter klopfen, aber es sind nicht die Skills, es sind nicht die Fähigkeiten, es ist nicht das, was nach vorne raus das Unternehmen in die Zukunft führen wird. Weil wir es wirklich gesehen haben, weil es völlig klar war, dass bestimmte Sachen nicht mehr funktionieren. Und dann hilft es also nicht, zu sagen, wir machen mehr von dem Alten, sondern wir müssen etwas Neues machen. Und mein Chef hat das ganz gut gesagt, Alexander Birken, CEO der Otto Group, der sagt immer, Alternative zum Kulturwandel ist die Insolvenz. Und damit ist es immer billiger, irgendwas zu machen, was nicht Insolvenz bedeutet. Also auch ökonomisch billiger. Und deswegen haben wir uns auf diesen steinigen Weg begeben. Und es ging natürlich nur, weil wir ein gutes Commitment hatten, ein ausgesprochen gutes Commitment sowohl von der Familie Otto, also Familienunternehmen ist irgendwie ganz gut, als Grundvoraussetzung, reicht nur nicht. Und gleichzeitig Commitment im Vorstand, die das mitgetragen haben. Auch das ist gut, aber auch das reicht nicht. Sondern man muss dann schon noch ein bisschen mehr machen.
Also ich meine, ihr seid trotzdem erfolgreich damit, auch wenn es simulierten 10% sind. Man spricht über Otto, nicht über Quelle oder Neckermann und Co. Also das ist schon mal sehr gut. Chapeau. Bist du da rangegangen? Also dass du gesagt hast, okay, jetzt ist so der Tag X. Jetzt muss uns verändern.
Na, ich kann ja nur von mir, also erstmal ausgehen, warum ich mich diesem Thema gewidmet habe. So, und ich habe halt irgendwann relativ schnell gemerkt, dass in der Breite der Organisation ganz viel kulturelles Fehlverhalten gesehen wird. Und dann bin ich ja in der Rolle als Stratege gewesen, das auch irgendwie zu systematisieren, irgendwelche Frameworks darüber zu legen und irgendwelchen Vorständen das halt zu erzählen. Und das war für mich ganz persönlich so ein krasser Hilferuf der Organisation, dass ich gesagt habe, wenn so ein Vorstand das jetzt in einer aufbereiteten Form nicht annimmt, dann kann ich hier gar nicht bleiben, weil das meinem persönlichen Wertegerüst nicht entsprechen würde. Also ich würde nicht für Menschen arbeiten wollen, die wissen, dass ganz viele andere Menschen ganz viele Probleme haben. So, das würde ich ganz schwierig finden. Und das ist meine ganz persönliche Motivation gewesen. Aus einer Business-Perspektive ist die ganz einfach. Wir haben wirklich große Herausforderungen, zum Beispiel in Technologien. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, damit das irgendwie einfach ist. Sowas wie Conversational Commerce, also hier, hey Google, sprich mit Otto. Das ist unfassbar kompliziert, es ist unfassbar sackteuer und es gibt unfassbar wenig Menschen, die das auch können. es gibt gar nicht so viele Menschen, die dir sowas bauen können. So, jetzt haben wir eine Situation, dass wir also eine Technologie beherrschen müssen, weil wir glauben, dass ihr das alle braucht als Kunden. Ihr werdet irgendwann sehr viel mit diesen Dingern irgendwie machen, weil einfach Sprache einfach ist. So, wenn das klar ist, dass wir das beherrschen müssen, müssen wir diese Kompetenz aufbauen. Jetzt könnten wir versuchen, in 130 unterschiedlichen Firmen diese Kompetenz aufzubauen. Das klappt nicht. Es gelingt nicht. Wir werden es nicht schaffen. Es gibt zu wenig Menschen dafür. Es ist zu teuer und es ist in Summe auch einfach zu kompliziert. Ist es natürlich naheliegend, dass man sagt, lass uns das doch zentral machen, einmal für alle und dann gucken wir, was passiert. Da bist du sofort in der Kulturfrage. Not invented here, da keinen Bock zu, trifft mein Businessmodell nicht, geht also bla bla bla. Und das ist ein ganz einfaches Beispiel, was real für uns ist, dass wir sagen, um bestimmte Technologien überhaupt beherrschen zu können, die aber wesentlich sind, um die Zukunftsfähigkeit des Konzerns sicherzustellen, müssen wir anders zusammenarbeiten. Und damit bist du sofort in Kulturthemen.
Sag mal, hast du irgendwie eine tolle Anekdote oder irgendwo so eine kurze Story, die du erzählen kannst, wo du sagst, daran machst du das fest, dass ihr auf einem guten Weg seid?
Ja, 1 Million. Ich kann ungefähr 1 Million erzählen, muss ich eher auswählen. Also ich sage mal 2 Sachen. Der größte Gradmesser ist tatsächlich häufig, wenn Mitarbeitende rausgehen und wieder zurückkommen, entweder weil sie einen Job gewechselt haben und dann irgendwie wieder in die Firma, also in die Otto Group zurückkommen, oder weil häufig Mütter dann 1-2 Jahre Elternzeit machen und dann zurückkommen. Und das ist immer irre, weil das machen wir so systematisch, machen richtig so immer so Interviews mit denen und sagen so, ey, du warst doch 2 Jahre weg, wie ist denn das jetzt für dich? Weil die kommen ja auf den nämlichen Job zurück. Die kommen in die gleiche Position, mit den gleichen Aufgabenfeldern, mit den gleichen Umfeldern, häufig mit einem sehr stabil, also was sehr stabil ist. Und deren Rückmeldung ist häufig crazy, das ist wie eine neue Firma. Und das haben wir so relativ regelmäßig in diesen Scheiben. Und das ist natürlich die beste Bestätigung. Und Anekdoten zum Beispiel gibt es unterschiedliche, die, glaube ich, das ganz, also so vom, ich meine, das bewusst Top-Management, weil das, glaube ich, ganz sichtbar wird. Wir haben mal eine strategische Diskussion im Vorstand geführt und da war ich so Gasthörer, da durfte ich irgendwie mitchallengen und bla bla bla. Dann war das so ein halber, also Vorstandssitzung vom Milles Gremium, ein halber Nachmittag, wo wir uns irgendwie damit beschäftigt haben. Das Projektteam, das war von einem Senior Vice President bis zu Praktikanten, so 20 Leute, die hatten so 5 Marktstände aufgestellt. Auch das ist schon ungewöhnlich für eine Vorstandssitzung, ist aber trotzdem so gewesen. Und dann sind die Vorstände immer in 2er-Gruppen von Marktstand zu Marktstand gelaufen, haben sich diesen Marktstand da erklären lassen, ihre Fragen gestellt und dann gab es nochmal so eine Plenumsdiskussion. Und an einem Punkt war das sehr kritisch, weil das Projektteam gesagt hat, so hört man zu, wir müssen von euch jetzt wissen, lieber Vorstand, ob wir eine bestimmte Firma im Portfolio verkaufen oder nicht, weil das eine Firma war, die in einer Branche tätig war, die nur diese Firma hat und das hat wahnsinnige Implikationen gehabt auf die Lieferkette. Und dann sagte unser CEO so, ja, das ist aber auch echt schwierig und so, weil das weiß der Betriebsrat ja gar nicht, das wissen die Mitarbeiter gar nicht, gibt also 1000 rechtliche Fragestellungen bei so einer Diskussion. Sagte aber, ich weiß, dass ihr das braucht. Und jetzt Schnitt, alte Welt, Vorstand hätte alle rausgeschoben bis zu diesem Senior Vice President oder Direktor, hätte dem irgendwas ins Ohr geflüstert und dann gesagt, das darfst du aber keinem erzählen, und dann wäre das irgendwie wieder da gewesen. Wir wieder an und sagt dann, nö, ich sage euch das hier im Vertrauen, müsst ihr aber für euch behalten, wir verscheuern die Bude, ja. Da machen wir jetzt einen Haken hinter und das ist jetzt irgendwie erledigt. Und dann war dieser Termin zu Ende und ich habe danach mit ihm einen Termin gehabt, noch einen anderen, und bin dann in sein Büro gelaufen und sage, Mensch, Alexander, das fand ich echt krass so, das ist ja irre. So, da waren ja auch so Praktikanten und so Temporäre und so bei. Da sagt der Tobi, das Menschenbild. Entweder sage ich, ich vertraue den Leuten oder ich vertraue denen nicht. Und wenn ich allen vertraue, dann sind das alle. Und dann gehören die Praktikanten mit dazu. Fertig. So, das ist jetzt, ich kann jetzt 7000 andere Sachen sagen, aber das ist so eine kleine, wo man, glaube ich, sieht, dass diese Veränderung ist eine, die sehr viel aus der Haltung kommt. Es geht nicht um Verhalten, es geht sehr viel stärker um Haltung, um Werte, um Menschenbilder, um Überzeugung. Und das auszuhandeln, deswegen dauert das auch so lange und deswegen ist das auch so schwierig und deswegen ist es auch ein offener Prozess und kein Projekt. Da bist du halt immer so iterativ mit diesen Sachen unterwegs. So, ne? Und wenn du dich fragst, was ist denn mein Menschenbild auf etwas, dann zieht sich das ja auch dann durch dein Handeln, wenn deine Haltung sich verändert hat. Und das ist so ein Eisbergmodell ganz oben was gewesen, wo die real tatsächlich was verändert haben, was mich überrascht hat zum Beispiel.
Irgendwann gab es ja diesen Tag X, wo sich der Vorstand von der Otto Group quasi vor der Belegschaft gestellt hat und gesagt hat, es gibt jetzt einen Kickoff oder zumindest gesagt hat, wir starten jetzt diesen Kulturwandel. War das? War das authentisch? War das spürbar? War das ehrlich? Oder war das eher so ein Raunen? Ja, die schon wieder. Und erzähl mal, wie war das? Kannst du dich an diesen Tag noch erinnern?
Ja, kann ich mich sehr daran erinnern, aus 2 Gründen. Das eine war, wir haben das weltweit gestreamt. So, und das war in der Otto Group irgendwie ungewöhnlich. Und dann hat dieser Stream nicht vernünftig funktioniert. Und mein Blackberry ist explodiert, weil ungefähr 3 Millionen Leute mich angemorst haben mit, ich sehe hier aber nichts und hänge aber in Frankreich, Russland oder sonst wo rum. Insofern war mein Stresslevel auf ungefähr 5000, ging dann aber irgendwann. Nee, das Gute war eigentlich, dass dieser Paradigmenwechsel da schon direkt stattgefunden hat. Also typischerweise hast du ja so in so Konzernen folgende Situation. Vorstand stellt sich an irgendeine Bühne, egal wer davor sitzt, und quatscht dann irgendwas von Agilität und Flexibilität und bla bla bla. Und dann meinen die immer alle, die vorne sitzen und sich selber nie. Das ist eigentlich das typische Setup, was da passiert. Und das, was bei uns tatsächlich direkt anders war, war, dass der Vorstand sich hingestellt hat und eigentlich zwei große Sachen gesagt hat. Das erste war, wir erkennen an, dass ihr so seid, wie ihr seid, weil wir euch zu dem gemacht haben, wie ihr seid. Ihr seid das Produkt unserer Sozialisierung. Und das wollen wir verändern, weil wir eben glauben aus der Wirtschaftlichkeit, dass wir das nicht mehr nach vorne machen können. Wir müssen das also verändern. Und deswegen fangen wir im Kern an, uns zu verändern. Und wir laden euch ein, Teil dieser Reise zu sein. Wir fangen im Kern bei uns an. Und das war ein ganz großer Musterwechsel. Es gab trotzdem 8 Millionen Mal Skepsis und wirklich, und meinen die jetzt so und bla bla bla. Aber das war der erste Wechsel. Und das zweite war, dass die auf einer öffentlichen Bühne weltweit gestreamt gesagt haben, das war das zweite, was anders war im Narrativ, gesagt haben, und glaubt nicht, dass wir die Antworten auf irgendwas hier haben. Wir haben keine Antworten auf überhaupt nichts, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Und du wirst typischerweise in so einer Riesenbude nicht Vorstand, weil du keine Antworten hast, du wirst typischerweise Vorstand, weil du immer Antworten hattest. Und deswegen waren das so zwei Sachen, die sehr ungewöhnlich waren und die dann vor allem mit Ernsthaftigkeit gelebt worden sind. Also es ist dann nicht so floskelhaft geblieben, sondern es ist dann auch gelebt worden. Und das dauert natürlich und ist alles anstrengend und du brauchst einen langen Atem und so. Aber das war tatsächlich, das alleine war schon so total neu. 4.12.2015, Geburtstag meiner Oma, habe ich gut im Kopf.
Wow, hey, cool. Krasse Story. Tobi, wir sind mit unseren Fragen durch, wir gucken mal aufs Board. Ich habe zwei gefunden, die passen ganz gut zusammen, glaube ich. Die könnte man vielleicht sogar in einem Rutsch beantworten. Und zwar ist das die eine, auf welcher Ebene gab es am meisten offene Türen, die du nicht mal einrennen musstest, wo du einfach praktisch durchgehen konntest? Und das Gegenstück dazu ist, steht ja direkt daneben fast. Wo bist du aber vielleicht auf eine Grenze gestoßen? Also, wo ging es dann auch überhaupt nicht weiter und, ja, weiß nicht, blutige Nase und so.
Ja, ich fange beim zweiten an, das habe ich ja ständig, das habe ich ja heute auch noch die ganze Zeit, weil das ist eigentlich in meiner Rolle per Definition drin. Ich muss da die ganze Zeit abwägen, mit welches Thema bringe ich jetzt zu wem, um damit was auszulösen. Du hast immer das Dilemma, ich habe immer das Dilemma, da habe ich auch keinen Lerneffekt, das ist auch der Grund, warum ich immer noch so viel scheitere tatsächlich. Und den Lerneffekt habe ich nicht, weil ich so stumpf bin, sondern weil ich häufig bestimmte Dynamiken nicht gut einschätzen kann, weil ich Historien nicht kenne, vor allem von den Menschen, um die das geht. Und ich habe häufig Situationen, da kann man bestimmte Themen auch nur einmal anbringen. Du kannst sowas wie ein Incentivierungssystem, das kannst du einmal verändern, ja, alle 5 Jahre. Da kann ich ja nicht alle halbe Jahr rumlaufen und sagen, lass mal neu machen. Sondern hast du bestimmte Themen, sind so One-Shot-Themen. Und gerade bei diesen One-Shot-Themen muss ich sehr stark abwägen zwischen, wie weit schieße ich, weil ich entweder, wenn ich rüberschieße, alle sagen, jetzt hat der Krüger aber echt hier Lack gesoffen, ja, das ist ja völlig drüber irgendwie und ich verliere die Anschlussfähigkeit und damit dann tatsächlich auch den Impact. Oder ich bin nicht bullig genug und schaffe es nicht, genug Bewegung zu erzeugen, sodass alle sagen, oh, haben wir jetzt irgendwie neu gemacht, aber fühlt sich eigentlich an wie das Alte. Und damit bin ich die ganze Zeit auf so einer Rasierklinge irgendwie unterwegs und das habe ich ständig und die ganze Zeit. Das ist also eigentlich so part of my game. Und ich versuche häufig, und da kommt mir meine strategische Ausbildung dann tatsächlich zugute, tatsächlich zu gucken, dass dieses Risiko zu minimieren oder Allianzen zu schmieden oder irgendwie das so durchzubringen, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit sich dann irgendwie erhöht. Deswegen sind es vielleicht auch eher vielleicht 30% als 10, die klappen. Aber am Ende ist es immer noch ein ganz schöner Ritt auf der Rasierklinge, weil du häufig eben in Themenfelder kommst, die man gar nicht antizipieren konnte, weil irgendeine Befindlichkeit da ist. Und diese emotionale Ebene kriege ich ganz schlecht antizipiert. Und das Zweite, wen habe ich besonders begeistern können? Da gibt es nicht eine Ebene. Also ich werde von in einer Kleingruppe auch die Chance, ein bisschen uns drüber zu unterhalten. Ich erlebe nicht, dass zum Beispiel mittleres Management besonders schwierig ist oder die Führungskräfte finden das alles scheiße und die anderen finden das alles toll. Das ist nicht meine Realität. Ich finde, das ist ein ganz großes Vorurteil und ich finde auch, dass man das überwinden muss, um überhaupt vernünftig in eine Gleichzeitigkeit und in einen vernünftigen Dialog zu kommen. Die Herausforderungen von Digitalisierung sind so groß, dass euch das immer nur gelingen wird, das gemeinsam zu lösen und nicht gegen andere. Ihr habt keine Chance, wenn ihr gegen andere Leute arbeitet. Und das Ding ist eher, dass man, es ist ein bisschen wie so eine gausche Glockenverteilung, dass du immer Leute hast, die Bock haben. Und diese, die Leute, die Bock haben, haben das nicht, weil sie ein Mann sind, eine Frau, sind lange dabei, kurz dabei, jung, alt, irgendwie hier oben oder unten, sondern es ist tatsächlich so, weil die Leute aus ihrer Persönlichkeit Interesse daran haben. Das heißt, du musst also, hast ein hohes Thema mit Typus, so was für ein Typ bin ich, kann ich, halte ich Unsicherheiten aus, kann ich strukturieren, habe ich Lust, bin ich neugierig, bla 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 bla. Blablabla. Und die sind gleich verteilt. Die sind in meiner Wahrnehmung wirklich gleich verteilt. Die Frage ist eher, wie identifizierst du die? Ich spreche da dann tatsächlich mal so von der Allianz der Willigen. Also wie schaffst du eine Allianz der Willigen? Vernetzt die miteinander und guckst aus ihren Wirkmachträumen, was können die auch bewegen? Also wie wirkmächtig sind die denn? Und wir haben das große Glück gehabt, Leute zu haben, die richtig Bock hatten, die auch ganz oben waren hierarchisch. Und wir haben Leute gehabt, die waren ganz unten, haben trotzdem fantastische Sachen gemacht. Und deswegen geht es für mich viel mehr darum, die Leute zu entdecken, die aus sich heraus diesem Typus entsprechend zu sagen, ich habe eigentlich Bock mal auf was Neues. So, und dann zu gucken, wie kreiert man mit diesen Menschen denn am Ende auch neue Realitäten.
Krass. Tobi, wir könnten ja ewig tief eintauchen. Ich finde das total spannend, was du erzählst. Wir hatten noch eine Frage, die stand schon relativ zeitig auf dem Board. Die würde ich dir gerne auch nochmal stellen. Wir ja auch viele jetzt die letzten 15, 16 Monate in so einem Ausnahmezustand. Und ihr hattet, glaube ich, auch ziemlich viele Mitarbeiter zu Hause, viel remote gearbeitet. Hat das nochmal einen Einfluss gehabt auf euren Kulturwandel, auf eure Kulturarbeit, Zusammenarbeit? Wie seid ihr damit umgegangen?
Klar, also hat es auf jeden Fall so. Bei dem Thema Remote, finde ich, muss man eine Sache bedenken. Es ist ja nicht so, und das ist auch die größte Herausforderung, dass Leute auf einmal irgendwie nicht mehr im Büro waren, sondern zu Hause, sondern die Leute sind zu Hause gewesen in Lebenssituationen, die wahnsinnig belastend teilweise gewesen sind. Ich muss nur mein eigenes Leben gucken, also nicht, dass ich das als belastend empfinde, aber ich habe sehr herausfordernde Umfelder gehabt. Ich habe 3 Kinder, ich habe Homeschooling gemacht, eine Frau, die arbeitet, und auf einmal musste ich den ganzen Scheiß halt organisieren. So. Und das ist der Unterschied. Also ich habe viel mit Firmen gesprochen, die an sich remote schon ganz lange machen, die trotzdem sagen, durch diese pandemische Situation und das Runterfahren des gesellschaftlichen Lebens entstehen ja die Themen. In der Otto Group haben wir eigentlich eine gute Ausgangsbasis gehabt. Wir haben sehr, sehr lange schon eine Technikoffensive gefahren, ich glaube seit 2017. Also alle haben so Mobile Devices gehabt und wir bringen ja Own Device Policies und diesen ganzen Kram. Und vom CEO bis zum Praktikanten haben alle Handy und Laptop und bla 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 bla. Also Haken hinter. Wir haben auch Office 365 relativ früh ausgerollt gehabt, schon 2018, auch einen Haken hinter. Diesen ganzen Kram mussten wir nicht mehr lernen. Wir haben dazu, darf man nicht unterschätzen, in einem großen Konzern auch den organisatorischen Rahmen gehabt, also Betriebsvereinbarungen mit den Betriebsräten zu sowas wie Office 365, aber auch zu sowas wie mobiles Arbeiten. Also wir haben schon 2018 eine Betriebsvereinbarung gehabt, die geregelt hat, dass Mitarbeitende per Default immer mobil arbeiten können. Und ich nenne das immer so ein bisschen so eine Beweislastumkehr verankert, dass der Chef dir erklären muss, warum du jetzt eigentlich nicht irgendwie in Leipzig sein darfst, sondern warum du in Hamburg am Campus sein musst. Und dadurch haben wir relativ viel schon geübt gehabt vorher, also nicht dauernd und nicht in der Breite. Wir haben immer noch über 90% der Mitarbeitenden zu Hause im Moment. Das ist der allergrößte Teil ist tatsächlich zu Hause. Und wir haben dann durch diese pandemische trotzdem Herausforderungen gehabt. Und die größte Herausforderung für mich als Chef, in meiner Rolle als Chef, ist tatsächlich, dass ich auf einmal die Mitarbeiterkontexte stark mitmanagen muss. Also ich muss gucken, dass zum Beispiel meine Mitarbeitenden nicht psychisch krank werden, dass die nicht physisch überlastet sind. Ich muss dafür sorgen, dass es irgendwie so Koordinationsaufgaben gibt. Ich habe noch nie so viel Zeit in meinem Team gesteckt wie in dieser Zeit. Mit 2 Effekten. Trotz räumlicher Distanz haben wir unfassbar viel menschliche Nähe hergestellt und die wird auch überdauern, glaube ich, ganz fest dran. Ich habe Kinder gesehen, ihr habt meine Kinder im Zweifel von auch gerade gesehen, Hunde, Katzen, Haustiere, Partner, Partnerin, Bücher, sonst was. Also ich weiß unfassbar viel mehr, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass ich diese Chance hatte, weil das eben überdauern wird. Ich habe natürlich ein Thema mit so einer Orientierungslosigkeit. Auch ich als Chef kann dir nicht sagen, in 3 Wochen ist das jetzt vorbei. Das müssen wir gemeinsam aushalten. Ist aber ungewöhnlich, weil häufig Mitarbeiter auch diesen Anspruch haben, mein Chef muss mir doch jetzt sagen, was hier passiert. Nee, kann ich aber gerade nicht. Und das Nächste ist, dass die Präzision der Führungsarbeit bei mir gestiegen ist. Also weil ich so viel Zeit in mein Team investiere, und mein Tag ja nicht länger wird, muss ich sehr viel genauer abwägen, wo schaffe ich eigentlich Mehrwert. Und das führt dazu, dass ich in meiner Rolle, ich habe eh schon mein Team immer relativ breit geführt oder relativ offen geführt, es gibt 1000 Themen, die kriege ich überhaupt gar nicht mehr mit. die machen das alleine so. Und die sind haben sehr viel, weil ich die Zeit gar nicht habe, aber weil ich das gar nicht schaffe. Und mein Team spricht mich sehr viel stärker meine Ressource an mit, wann brauche ich dich in welcher Rolle? Und das hilft ganz gut. Vorteil, lernt für uns. Wir haben vorher schon OKR-Sets gehabt oder in OKR-ähnlichen Logiken gearbeitet. Das heißt, wir haben sehr, sehr klar gehabt, wann sind Sachen gut, wann sind Sachen fertig. Und das hat Leute auch entlastet, weil dann klar war, die können auch, wenn sie mit ihren Kindern jetzt morgens, habe ich ja selber auch gemacht, morgens Kinderbetreuung machen, in der Nachtschicht halt ihren Kram runterrocken, weil die halt wissen, dass es dann und dann fertig so. Und das ist dann ganz, ganz gut gewesen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und der letzte Satz dazu, wenn ich darf. Ich habe gemerkt, wir zehren nicht von der Kultur. Es ist also nicht so, dass ich erlebe, das geht runter, sondern die gute Unternehmenskultur verlängert sich digital. Und damit hast du ein bisschen so Brennglas-Effekte. Da, wo es scheiße läuft, läuft es richtig scheiße, weil du es nicht mehr schaffst, auf Distanz menschliche Nähe zu etablieren. Das kackt dann total ab. Und da, wo es gut läuft, ist es ein Booster. Und selbst, wir haben ja auch in dieser Corona-Zeit Leute rausgeschmissen, Restrukturierung gemacht, Leute eingestellt und es setzt immer auf diesem Plateau der Kultur und von da aus entwickelt sich das in eine Richtung.
Da wollte ich mal kurz zwischengrätschen. Also ein Kulturfaktor ist ja das Vertrauen, das, was wir ja auch im Hub ja so leben. Ne? Also auch New Work funktioniert halt nur über Vertrauen und in Beziehung gehen. Aber es gibt ja so diese fünf von Zugehörigkeit, Wertschätzung, Anerkennung, persönliches Wachstum und Entwicklung und Sinnstiftung. Es ist natürlich jetzt viel zu kurz, um das also alles wirklich mal aufzudröseln, aber es wäre total spannend, mal in einem Teil 2 mal rauszufinden, wie übersetzt ihr das Ganze quasi? Wie können wir das uns im Alltag vorstellen, gerade wenn 90% gerade nicht wirklich in Hamburg in der Zentrale sitzen halt zum Beispiel. Ne? Also das wäre wirklich mal interessant. Aber da kommen wir wahrscheinlich...
Ja, aber ich mache mal ein ganz praktisches Beispiel. Also ich mache mal so, was mache ich mit meinem Team jeden Tag? So, oder wir im Team jeden Tag? So, jeden Tag ein Daily, dauert relativ kurz. Wir haben 30 Minuten, ist jetzt nicht die Welt irgendwie. Da gibt es immer einen Zeremonienmeister, der wechselt, der rolliert. Das bin ich immer, also logischerweise nicht immer ich, sondern es ist immer irgendwie jemand anders. Dann gibt es immer 3 Fragen zu beantworten. Wie geht's mir? Was liegt heute an? Wo brauche ich euch? Und dann liegt das ja an mir, was ich preisgebe. Und wenn ich sage, hier, mir geht's beschissen, weil keine Ahnung, meine Kinder alle irgendwie krank sind und das nervt mich, dann gebe ich sehr viel Persönliches frei, schaffe aber dadurch ja schon so ein Klima am Ende. Ne? Dann haben wir immer noch den Witz des Tages, der hat sich irgendwie etabliert. Das heißt, immer muss so irgendeiner irgendwie so einen Flachwitz irgendwie raushämmern, was über Zeit reichlich schwierig wird, kann ich euch sagen. Es ist am Anfang gar nicht so, da war es einfach, aber mittlerweile hast du ja die 800 Webseiten mit den Witzen auch irgendwie durch. Man muss immer kreativer werden. Und dann kommt noch Soundtrack meines Lebens. Und das ist auch noch ganz fett, weil wir dann noch so ein Check-in und Check-out machen von dem Zeremonienmeister in dem Teams-Channel. Das heißt, die Person schreibt dann, hey Leute, hört mal zu, heute ist ein toller Tag. Das erinnert mich daran, weiß ich nicht, wie ich mit meinen Eltern nach Italien mit der Isetta gefahren bin. Und das war mega der fette Urlaub. Und deswegen teile ich mit euch jetzt hier den YouTube-Link mit von Aerobic mit irgendwie Urlaub in Italien. Guck mal, fertig so. Und das ist dann tatsächlich das, was wir zum Beispiel machen. Ne? Jetzt haben wir einmal am Freitag ein bisschen länger noch eine Teamzeit, wo wir dann nochmal einen Health-Check machen, um diese physische und psychische Gesundheit auch abzuchecken, also zu gucken, wo stehe ich mental eigentlich, wo geht das denn eigentlich? Und dadurch setzt auch das Team die ganze Zeit die Agenda. Ich mache da als Chef überhaupt nichts, sondern ich muss irgendwie gucken, dass ich das schaffe, den Raum zu schaffen, den Raum zu halten. Und dann wird das schon sehr stark selbst gefüllt. Und dadurch hast du natürlich wahnsinnig viel Sachen. Das mache ich ja nicht allein, das machen ja ganz viele andere genauso bei uns.
Tobi, ich wollte eigentlich jetzt hier abbinden und Schluss machen, aber Markus liegt krank im Bett. Markus ist bei Einhorn auch für die Flachwitze zuständig. Ja? Und wenn du sagst, du hast einen Witz des Tages, den musst du jetzt unbedingt noch bringen.
Ja, ich habe natürlich jetzt so viele Witze, dass ich jetzt erstmal den Jugendfreien raussuchen muss, damit das hier irgendwie nicht zu zodig wird. Machen wir einen einfachen, komm, wir machen, was bestellt ein Maulwurf in einem französischen Drei-Sterne-Restaurant?
Den lass mal kurz wirken, warte mal.
Erzähl. Ein 7-Gänge-Menü.
Janine. So, und dann? Ich denke da nochmal drüber nach. Ich kenne nur diesen Flachwitz mit diesem Kater. Warum trinken?
Mäuse kein Alkohol.
Kennt ihr niemand?
Ja doch, weil die keinen Kater kriegen wollen.
Weil sie Angst vorm Kater haben. So, Tobias Krüger, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen unglaublichen Einblick. Also ich habe zusammengefasst, ihr seid Weltmeister in Kataloge, seid aber innovativ und mutig gewesen, der Zeit voraus und habt es allen da draußen gezeigt, wie es laufen kann. Seid total schnell und lange schon digital unterwegs. Kultur ist das, was man erlebt hat. In einer Organisation habe ich mir mitgeschrieben. mega, mega spannend. Und jetzt am Ende vor allem auch diesen Soundtrack deines Lebens. Genau, Check-in, Check-out, genau, das ist ja das. Es geht um die Persönlichkeit jedes Einzelnen, in Beziehung zu gehen mit dem Menschen, der für uns oder für das Unternehmen, für die Organisation arbeitet. Und ja, die Frage sich immer wieder zu stellen, was brauche ich eigentlich für diese Organisation und in welche Beziehung muss ich gehen? Also ganz, ganz toll. Also Sven und ich würden ganz gerne mal einen Tag mal, bestimmt auch der Rest der Crew, mal bei dir, wenn wir wieder dürfen, mal vorbeikommen.
Digitale Hospitation, und, gibt's alles.
Ja, echt, aber ja. Bei dir bitte. Wir wollen das bei dir machen, ja? Und wir würden vielleicht sogar noch ein paar Gäste mitnehmen, wenn das Corona-konform ist, aus dem New Work Hub, wenn das in Ordnung ist, ja? Aber wir machen mal eine Liste. ganz, ganz lieben Dank, Tobi. Happy. Also ich bin total begeistert davon und freue mich. Und weiter so, vielleicht noch eine letzte, allerletzte Frage. Was meinst du denn, wo bist du denn in 5 Jahren? Bist du denn noch bei der Otto Group? Oder machst du vielleicht was ganz, ganz anderes auf den Bahamas? Oder?
Oh, das kann ich nicht beantworten. Also ich mache es andersrum. Ich würde mir wünschen, dass ich in 5 Jahren noch genauso glücklich bin mit meinem Leben, wie ich es heute bin. Und wo das dann ist, ist mir tatsächlich erstmal, muss ich ehrlicher sagen, fast egal. Und ich habe mir nie viel Gedanken gemacht über, wo bin ich und was soll ich werden und so. Ich glaube, das ist irgendwie ganz gesund gewesen. Insofern will ich das eigentlich beibehalten.
Ich habe gerade... wir haben gerade noch einen schönen... Danke, Annika, wird einer der besten Podcasts überhaupt, auch mit so vielen Kraftausdrücken. Und ich finde es mega, dass wir bei der Live-Aufzeichnung dabei sein dürfen. Coole Aktion. Also nochmal auch an die ganzen Gäste, die hier mit live dabei sind. Vielen, vielen lieben Dank, Tobi, für deine offenen, ehrlichen Worte.
Gerne, danke
weiter
euch.
Geht's im nächsten.
Erstmal nochmal gibt es aber viele Richtungen. Danke dir, Tobi.
Yeah.
Ja, wir haben auch brutal überzogen. Das ist echt schon wieder 25
Minuten. Könnt ihr noch mal einmal klatschen, bitte? Ich muss mal gucken. Einmal noch. Alle mal klatschen.